Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Heute mit Christine Watti. Guten Tag. Ja, wir wollten die Sendung eigentlich anders beginnen, starten jetzt aber gleich mit einer Bestandsaufnahme in Sachen Medien, Social Media und dem, wie es jetzt heißt, Amoklauf der Schießerei in München gestern. Das Bilderthema wird uns dabei beschäftigen. Periscope-Streams von Polizisten im Einsatz, dagegen dann die Warnung der Polizei, nichts zu veröffentlichen. Wie also sollen wir umgehen mit der Bildberichterstattung im weitesten Sinne im Fall von Anschlägen, Attentaten oder Amokläufen. Danach ganz anderes Thema, fern von Gewalt. Es soll gehen um die Robotersteuer. Die Diskussion um sie ploppt jetzt wieder auf und Constanze Kurz, Informatikerin und Autorin, wird uns erklären, wie eine Welt aussehen könnte, in der Maschinenarbeit besteuert wird. Hier ist Breitband, Musik haben wir auch. Hier ist Bulla, DJ aus Montreal. Das Stück dazu heißt Rhythm Stroke.
Topic.
Ja, das scheint jetzt gerade zu einer Art der Dauerabendbeschäftigung zu werden. Erstens die Abende mit Internet und Fernseher zu verbringen und zweitens, wenn man journalistisch arbeitet, das Programm der Sendung am nächsten Tag umzuwerfen und zwar beides aufgrund aktuell dramatischer Situationen. München beschäftigt uns jetzt auch in Breitband zum Start dieser Sendung und wir möchten mit unserem Korrespondenten im Hauptstadtstudio Falk Steiner vor allem über die Kommunikation während des Amoklaufes, wie Ermittler jetzt sagen, gestern in den sozialen Netzwerken sprechen. Denn großes Thema war immer wieder, bitte posten Sie keine Bilder des Polizeieinsatzes im Internet. Klingt logisch, aber offenbar nicht für alle. Erstmal hallo Falk Steiner.
Hallo.
Was war denn Ihr oder ist denn Ihr Gefühl nach dem Abend? Welches Infopuzzle haben Sie benutzt, um sich über die Ereignisse auf dem Laufenden zu halten?
Ja, tatsächlich habe ich das benutzt, was wahrscheinlich heutzutage als Standard gilt. Auf der einen Seite dieses ja doch sehr starke Nutzen des Netzes, also schauen, was wird gerade von wem wie berichtet und auf der anderen Seite als zweites dann dazu natürlich auch die klassischen Informationskanäle mit gleichzeitig Radio und Fernsehen war ich vermutlich nicht ganz repräsentativ, aber ich vermute, der Fernseher wird doch bei sehr vielen Menschen gestern gelaufen sein.
diese Bildergeschichte, bevor wir vielleicht so eine allgemeine Bewertung der Situation versuchen, die Bildergeschichte kam uns zumindest hier immer wirklich als ein Novum vor, was natürlich logischerweise damit zu tun hat, dass was in Deutschland passiert ist und deswegen quasi alle direkt angesprochen wurden von der Polizei, die immer wieder gesagt hat, bitte, bitte hören Sie auf, irgendwelche Polizeieinsatzdetails ins Internet zu stellen und dafür im Gegensatz, wenn Sie interessantes Fotomaterial haben, geben Sie uns das. Ist das neu, dass auch so offiziell auch über traditionelle Medien, über das Internet und wie man es zu behandeln hat, in so einem Fall gesprochen wird?
Es ist zumindest ungewöhnlich, sagen wir es mal so. Ganz klar ist, dass diese Sondersituation, die einfach gestern Abend da war, mit einem laufenden Polizeieinsatz, dass es so etwas mit der Stärke von Social Media auch in dem Kontext eigentlich bislang erst sehr selten gegeben hat. Wo es das ganz klar gab, das war in Brüssel. Da gab es auch entsprechende Aufrufe der Behörden, dass man eben nicht ganz live zumindest, zeigt, wo sich Polizei aufhält, wohin sie sich bewegt und so weiter. Denn das hätte wiederum dann, wenn es denn solche gegeben hätte, ja weitere Attentäter respektive Mithelfer von denen dazu bringen können, genau das zu prüfen, um dann wieder Anweisungen zu geben. Das ist ein bisschen der Hintergrund, dass man sagt, der Polizeieinsatz als solches sollte dadurch nicht gefährdet werden. Das war in der Form tatsächlich neu. Man kann ganz klar sagen, die Polizei München hat gestern vor allem Twitter und Facebook sehr, sehr aktiv bespielt, hat sehr aktiv aufgerufen, frühzeitig informiert, immer gesagt, was sie wissen und was sie auch nicht wissen. Das war doch sehr konsequent, vielsprachig auch noch dazu. Das war sicherlich ganz ungewöhnlich für Deutschland und vielleicht auch für solche Situationen, spezielle Situationen, es muss ja nicht immer ein Amoklauf sein, war das vielleicht auch wirklich vorbildlich.
Um das nochmal mit Zahlen zu unterfüttern, die Kollegen von der Deutschen Welle berichten, dass mit Periscope, also Passanten, minutenlang Polizeieinsätze gestreamt haben und tatsächlich manche Kanäle 850.000 Zuschauer hatten. Also ich meine, es ist dann schon wirklich eine Masse, bei der man sich von Polizeiseite Sorgen machen muss, was das eigentlich auslösen kann, wenn es mehrere Täter gibt, wer da noch zuguckt. Aber was sagen Sie dazu, solche Streams, Fotos auch von zugedeckten Leichen? Es gab wie immer in solchen Situationen, wenn man wollte, alles anzuschauen. Was davon braucht der Nutzer eigentlich wirklich, um sich informiert zu halten?
Für die Information selbst ist das eigentlich überhaupt nicht wichtig, Fotos zum Beispiel von Leichen, von abgedeckten Leichen, von Körperteilen etc. pp. Das muss überhaupt nicht sein, denn die Information als solche ist erstmal, dort sind Menschen zu Schaden gekommen. Eine Anzahl von Menschen wird dann im Laufe der Zeit bestätigt, dementiert, wie auch immer. Das sortiert sich dann schon alles. Da brauche ich keine Fotos von vor Ort für als Nutzer. Also wer das glaubt, dass er das benötigt, der hat ehrlich gesagt ein kleines psychisches Problem an der Stelle. Ganz klar ist allerdings, dass solche Informationen natürlich hilfreich sind, erstmal für Medienmitarbeiter zum Beispiel, um sie zu sichten. Das ist ganz klar. Was in diesem ganzen Kontext sehr ungewöhnlich war, waren Videos, die ganz am Anfang dieser Tat standen. Es gab mindestens zwei Videos, die an einem McDonald's bei diesem Olympia-Einkaufszentrum gedreht wurden. Dort muss die ganze Geschichte losgegangen sein und eher zufällig offenbar waren dort mindestens zwei Handys in dem Moment auch an, als dieser Täter vor die Tür trat und angefangen hat zu schießen. Also das war wohl eine der Situationen, auf die wir uns in Zukunft einstellen können, denn anscheinend läuft immer irgendwo eine Handykamera mit und entsprechend gibt es dann auch Bildmaterial. Wie gesagt, dass dieses dann direkt veröffentlicht wurde im Netz, sehe ich eher kritisch an der Stelle. Dass es der Polizei zum Beispiel zur Verfügung gestellt wird, ist natürlich etwas, was positiv ist.
Ja, das ist tatsächlich erstaunlich, dass es quasi noch eine weitere Kamera gefühlt gibt, nämlich eben die nicht absichtlich eingesetzte, aber die eben dabei ist, wenn sowas passiert. Diese Aufforderung der Polizei, Material eben auch bitte schön haben zu wollen, um damit arbeiten zu können, ist das eine neue Entwicklung in diesem Sinne? Also, dass man sagt, okay, wir nutzen es jetzt wirklich. Ich möchte anmerken, dass ich sehr wohl weiß, dass dieses Neu so ein bisschen Quatsch ist, weil das beruht eben auch darauf, dass wir uns mit solchen Dingen in dieser Form nicht immer beschäftigen müssen. Mhm. Aber diese Wahrnehmung zu sagen, da haben wir zumindest dann einen Vorteil, nämlich noch mehr Material zu sichten.
Ja, das ist in dem Sinne nicht ganz neu, insofern als dass nach größeren Vorfällen regelmäßig eigentlich von der Polizei früher dazu aufgerufen wurde, zum Beispiel Fotos zur Verfügung zu stellen. Zeugen wurden gebeten, sich zu melden. Jetzt ist es schlicht und einfach mit den digitalen Mitteln. Das heißt, wenn dort eben Material, ja, erstellt wurde, dass das auch der Polizei zur Verfügung gestellt werden kann überhaupt. Das ist ja auch ein bisschen etwas Neueres, dass die Polizei sich auch überhaupt in der Lage sieht, dann mit entsprechend vielleicht auch viel Material und vielleicht auch viel Material, was eben fake ist, damit überhaupt umgehen zu können. Das ist etwas, das hatten wir in der Vergangenheit in der Form eigentlich nicht. Aber offensichtlich, die Polizei hat sich davon Aufschlüsse erwartet. Und deswegen kann ich das zumindest nachvollziehen, dass sie das so gehandhabt hat.
Zu gucken, also gab es genug. Man hatte auch das Gefühl, wenn man öffentlich-rechtliches Abendprogramm geguckt hat, dass da extrem lange und ausführlich gesendet wurde. Vielleicht auch als Reaktion darauf, dass da ja oft es Kritik hagelte, wenn man zu kurz auf solchen Ereignissen draufhing. Das Internet noch dazu, braucht man eigentlich noch mehr? Also gibt es einen 24-Stunden-Nachrichtenkanal, der immer mal wieder gefordert wird, der nicht CNN oder NTV ist, der da noch fehlt? Fehlt was?
Naja, ich sag mal, wir haben ja gestern Abend tatsächlich vor allem eine Reaktion auf die Kritik der vergangenen Wochen und Monate erlebt. Dass bei großen Vorfällen eben gesagt wurde, warum sendet ihr den Tatort weiter? Warum bleibt ihr in einer Schmunzette irgendwo noch mit auf Sendung, statt tatsächlich live reinzugehen und zu sagen, was ihr momentan wisst? Ich finde, bei der ARD hat man das gestern Abend sehr gut gesehen, dass man jetzt damit experimentiert in gewisser Weise, dass man versucht, eben die Leute dort abzuholen, wo sie ja offensichtlich sind, nämlich im Netz. Und ihnen darüber hinaus den Mehrwert zu bieten, dass man sagt, dieses ist bestätigt, jenes ist nicht bestätigt. Und dann hat man manchmal auch noch Live-Situationen, beispielsweise mit dem Polizeipressesprecher, der aktuelle Informationen gibt, wo natürlich ein Fernsehsender direkt live draufschalten kann, was Social Media, zumindest wenn es nicht jetzt Periscope, Streams oder ähnliches sind, nicht in der Geschwindigkeit kann, auch nicht unbedingt in der Qualität kann. Also da ist etwas, wo Fernsehen sich gerade auch ein Stück weit neu erfindet und sich so ein bisschen versucht, als gerade, also das hat man gerade gestern bei der ARD mit dieser sehr, sehr langen Sondersendung dann am Abend, vor allem mit Thomas Roth, sehr schön gesehen, wo sie sich versuchen darin, Social Media Sachen aufzunehmen und sie mit den klassischen journalistischen Techniken abzugleichen. Also was wissen wir, was wissen wir nicht, was ist bestätigt, was ist nicht bestätigt. Natürlich ist man da immer ganz stark in der Gefahr, dass man dann vor allem über Gerüchte spricht. Aber die Gerüchte sind nun mal bereits in der Welt. Diese Gerüchte werden auf Social Media diskutiert und in gewisser Weise kann man natürlich sagen, es ist falsch, es on air zu diskutieren, aber ich fände es inzwischen eigentlich fast falscher, es nicht zu tun und die Leute damit allein zu lassen. Und dann läuft wieder ein Gerücht darüber, was denn am Stachus passiert sein soll oder was denn woanders passiert sein soll. Und viele der Dinge haben sich dann eigentlich relativ gut eben auflösen lassen. Und wie es halt so ist, im Netz gibt es dann auch nochmal den 17. Retweet von etwas, was vor 39 Minuten passiert ist, was aber seit 38 Minuten bereits eigentlich dementiert ist. Und trotzdem wird es immer wieder neu weiterverbreitet. Also an solchen Stellen können eben auch klassische Medien eigentlich ihre Stärke ausspielen und eben genau diese Orientierung dann auch bieten.
Also die klassischen Medien quasi als Begleiter in solchen Situationen und als Aufklärer und Hintergrundberichterstatter. Andererseits sind sie natürlich dann auch mitbeteiligtes Thema und damit auch die Bilder. Also teilweise konnte man im Netz auch sehen, dass es einige Journalistenkollegen gab, die voller, ich weiß nicht, Anspannung viel gepostet haben, es wieder zurückgenommen haben. Also alle waren bildermäßig wieder ganz schön durch den Wind und liefern aber natürlich alle zusammen dann die Vorlage für mögliche Nachahmer. Eine These, also dass das ein wahnsinnig großes Bild ist und man spürt, wie viel da eigentlich geht, also wie sich die Welt nur noch darum dreht. Sie sind jetzt kein Terrorpsychologe, aber könnten Sie trotzdem eine Einschätzung liefern, wie sehr problematisch Sie das sehen, weil das ist ja die redaktionelle Verantwortung, die auch dahinter steht?
Tatsächlich ist diese Gesamtlage ja als solches bereits etwas, wo man ganz klar sagen kann, Amokläufer, unabhängig davon, welches Motiv es genau war, haben regelmäßig ja doch das Ziel, ja, letzten Endes Angst zu verbreiten. Für Terroristen gilt das ganz besonders, denn die arbeiten ja üblicherweise aus einer Art Underdog-Situation heraus. Sie sind ja eben deswegen genau kein reguläres Militär, führen keinen regulären Krieg, eben weil sie in solchen Underdog-Situationen sind und weil sie solche Kriege auch nicht gewinnen können. Das Ziel ist, zumindest beim Terrorismus, was wir jetzt für München zumindest im Groben ausschließen können, was bestimmte Kreise angeht, also IS und Ähnliches, scheint sehr unwahrscheinlich momentan, dann kann man doch ganz klar sagen, die versuchen, Angst und Schrecken zu verbreiten. Und da werden Medien, aber auch Internetnutzer in gewisser Weise zu Mittätern eben genau das zu tun. Natürlich muss man sagen, da gibt es zwei widerstreitende Interessen. Auf der einen Seite Informationen weiter zu verbreiten, vielleicht auch richtige Informationen, die trotzdem Angst und Schrecken verbreiten. Aber auf der anderen Seite ist es eben so, dass man damit in diese Gemengelage mit einstimmt. Und wenn wir uns erinnern an dieses Fußballspiel in Paris mit diesen Anschlägen, Da war es so, dass sehr viel Information zurückgehalten wurde von Seiten zum Beispiel der Polizei, damit in diesem Stadion zum Beispiel keine Panik ausbricht. Und das sind alles Elemente, da kann man natürlich darüber nachdenken, bis wohin geht dann die Informationspflicht, wenn dadurch größerer Schaden entstehen kann. Andererseits auch ganz klar ist, die Realität nicht zu berichten, kann auch keine Lösung dafür sein.
Dankeschön an Falk Steiner, unseren Korrespondenten im Hauptstadtstudio, zu dem Amoklauf, wie Ermittler jetzt sagen, gestern Abend in München. Und zum Thema Medien, Terror und Journalismus haben wir übrigens bereits in der vergangenen Woche eine Sondersendung gemacht, die auch viele der schon angesprochenen Aspekte nochmal ausführlicher betrachtet. Diese Sendung finden Sie, wie das Gespräch jetzt auch, auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Instrumental-Hip-Hop nennt der Musikredakteur dieser Sendung, Roland Graffé, dieses Stück. Knapsack war das aus Chicago mit Pure. Und Sie hören Breitband im Deutschlandradio Kultur. Es herrscht Ausnahmezustand in der Türkei. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat das vor wenigen Tagen bekannt gegeben. Auch die Menschenrechtskonvention hat er außer Kraft gesetzt. Grund dafür der gescheiterte Militärputsch der vergangenen Woche. Sind wenigstens noch die sozialen Netzwerke eine Möglichkeit, an Informationen heranzukommen? Diese Frage haben wir oft gestellt in den letzten Tagen. Asadi Peşmen ist der Frage ganz konkret nachgegangen.
Panzer rollen über die Straßen Istanbuls. Es kommt zu Ausschreitungen zwischen Soldaten und der türkischen Zivilbevölkerung. Bildmaterial über die Vorgänge gibt es zunächst relativ wenig im Netz zu finden, denn am 15. Juli, kurz vor 23 Uhr, hat die türkische Regierung Twitter, Facebook und andere soziale Medien gesperrt. An Informationen über den Militärputsch zu kommen, war nur denjenigen möglich, die eine VPN-Verbindung nutzen. Damit können Nutzer über andere Server anonym auf Internetseiten zugreifen, die eigentlich gesperrt sind. Als der Militärputsch, der mittlerweile als gescheitert gilt, in vollem Gange war, stieg die Zahl der Downloads des VPN-Anbieters Hotspot Shield um 300%. Kurz nach Mitternacht war zumindest Twitter wieder für alle Nutzer auf dem üblichen Weg zugänglich. Nicht ganz unwichtig, denn anders als in Deutschland hat Twitter eine große Bedeutung in der Türkei. Über 11 Millionen Nutzer kann dort der Kurznachrichtendienst aufweisen. Unter dem Hashtag Darbeye Hayır, also Nein zum Putsch, positionierten sich viele Türken gegen den Versuch, die Regierung gewaltsam zu stürzen, schlugen aber auch rechte Töne an.
Die türkische Flagge ist unser Leben, unser Blut. Unser Volk ist unser Ein und Alles. Was täten wir nur ohne unser Volk? Wir sind für euch da.
Wer wissen wollte, was in Großstädten wie Istanbul oder Ankara vor sich geht, hat Videos über Periscope und Facebook Live genutzt. Das Video, das am häufigsten in den Timelines auftauchte, ist die Ansprache des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, das er an einem unbekannten Ort via FaceTime aufnahm und über den staatlichen Sender TRT verbreitet wurde. Viele dokumentierten aber auch die Festnahme von Soldaten, die am Militärputsch beteiligt waren.
Ihr werdet eure Strafe noch bekommen. Wie konntet ihr nur auf die Bevölkerung schießen? Wie konntet ihr nur auf die Zivilbevölkerung schießen? Seid ihr keine türkischen Soldaten? Wisst ihr nicht, was ein illegaler Befehl ist?
Auch wenn Facebook und Twitter in der Türkei mittlerweile nicht mehr gesperrt sind, die meisten nutzen soziale Netzwerke mit Vorsicht. Seit einigen Tagen werden diejenigen, die regierungskritische Inhalte auf Twitter und Facebook geteilt haben, bei der Polizei vorgeladen und dort verhört. Diese Art der Repression, auch die gegen die Zivilbevölkerung, ist nichts Neues in der Türkei. Im Osten des Landes geht die Regierung seit fast einem Jahr gegen die kurdische Zivilbevölkerung militärisch vor und verhängt Ausgangssperren. Twitter und Facebook bieten die wenigen Plattformen, auf denen etwas darüber zu lesen ist. Auch Journalisten, die darüber berichten und häufig Social-Media-Kanäle nutzen, um ihre Arbeit zu verbreiten, müssen damit rechnen, dass sie unter Beobachtung stehen, verhaftet werden oder dass ihrem Sender die Lizenz entzogen wird. Der gescheiterte Militärputsch vergangene Woche spielte sich jedoch im Westen des Landes, in den Großstädten Ankara und Istanbul ab. Deshalb sind sowohl die Straßenschlachten als auch die staatliche Repression in der Berichterstattung sichtbarer. Neu ist sie aber nicht.
Asadi Peşmen über die Möglichkeit, soziale Netzwerke in der Türkei zu nutzen. Die New Yorker Indie-Pop-Band mit dem schönen Namen Arsenic hat eine neue Single veröffentlicht, Everyday. Und die hören Sie jetzt hier in Breitband.
Hello John, let's go out for a walk. Just hold my hand and I'll float down the sidewalk. I'll bring our books, we'll lay down on the grass. She always says, a glance right after class. It's okay, I'll be fine Saturday. Until then, I can't say. Guess I'm thinking about the one who talks to me every day. And it can be the simplest of ways. I see her smile, my hand shakes as I wave. I even love the way she wears her socks. Stretched apart with hearts and keys and locks. What can I do? She'll never know all I can do. I make her happy, have so much fun. Stomach can't be undone. It's okay, I'll be fine Saturday. Until then, I can't say. Cause I'm thinking about the one who talks to me every day. Thinking about the one who talks to me every day. What can I do?
Breitband. Medien und Meinungen.
Heute mit Vera Linz. Hallo.
Hallo.
Gleich zu Beginn gibt es einen Erfolg zu feiern nach diversen Niederlagen, zumindest für die Befürworter einer starken EU-Netzneutralität. Dabei geht es darum, dass alle Inhalte im Internet gleichberechtigt durchgeleitet werden. Und am Montag dieser Woche hat der 6-wöchige Konsultationsprozess zur Netzneutralität geendet und über 500.000 Bürger haben die Gelegenheit genutzt und ihre Forderungen zur Netzneutralität an die europäische Regulierungsbehörde BEREC eingesandt. Das klingt viel in meinen Ohren und in deinen.
In meinen auch, aber in den USA oder Indien haben sich mehrere Millionen Menschen an solchen Konsultationen beteiligt. Ist also doch deutlich mehr. Wenn man europäische Maßstäbe anlegt, ist das aber schon beachtlich, zumal wenige Tage vor Schluss der Konsultationsphase die Zahl noch unter 100.000 lag. Die BEREC hatte ja Anfang Juni Leitlinien vorgelegt, in denen sie die sehr schwammige EU-Verordnung zur Netzneutralität vom Oktober präzisiert hat und genau geschrieben hat, wie das Gesetz eigentlich aussehen sollte. Es ging also um Fragen wie sogenannte Spezialdienste, sind die erlaubt oder dürfen Netzbetreiber zu Spitzenzeiten Dienste drosseln oder beschleunigen. Und nun haben tatsächlich 510.370 Bürger, Wissenschaftler und Unternehmen allein über Internetplattformen wie Save the Internet EU ihre Meinung abgegeben. Sprich, man musste da so einen Fragebogen ausfüllen und absenden. Und dabei hat man sich eben für klare Regeln zur Netzneutralität stark gemacht. Also, dass Dienste nicht gedrosselt werden dürfen, zu Spitzenzeiten zum Beispiel, oder dass Zero-Rating nicht erlaubt ist oder eben auch Spezialdienste nicht.
Welches Gewicht haben denn diese Stimmen, die dann aus diversen Perspektiven doch gar nicht so viele sind, und wie geht es jetzt vor allem weiter?
Ja, also was diese Stimmen ausrichten können, das ist leider noch offen. Wichtig ist aber, sagen alle, dass sich überhaupt viele geäußert haben. Klar ist allerdings der weitere Zeitplan, wie Markus Beckedahl von netzpolitik.org erklärt.
Ende August wird dann das Regelwerk von BEREC präsentiert auf Basis dieser Konsultationsergebnisse. Da lassen wir uns mal überraschen und wir hoffen natürlich, dass wir danach viel mehr Klarheit haben und auch einen besseren Schutz der Netzneutralität.
Allerdings ist ebenso offen, was da mit diesen Regeln passiert. Markus Beckedahl fragt sich,
ob dieses Ergebnis von allen respektiert wird oder ob wir ganz viele Verfahren vor Gerichten sehen werden, wo dann die Telekommunikationslobbys erstmal versuchen, durch ihre Marktmacht und ihre riesigen Ressourcen im Hintergrund Regeln, die ihnen vielleicht nicht ganz so gefallen, vor Gericht zu kippen.
Ja, das ist die große Sorge von Netzaktivisten, dass es zu einer Klagewelle kommt.
Und dann müssen wir da weiter drüber sprechen.
Unbedingt.
Hier im Breitband, logischerweise. Kommen wir aber jetzt zum zweiten Thema in den Medien und Meinungen. Der bekannte US-Kolumnist Milo Yiannopoulos ist lebenslang auf Twitter gesperrt worden. Es ist nicht das erste Mal, dass ihn das Netzwerk ausgeschlossen hat, aber natürlich immer nur bisher auf Zeit. Was hat denn jetzt zu diesem drastischen Schritt geführt?
Ja, das ist eine Reaktion auf eine Hass- und Hetzkampagne gegen die afroamerikanische Schauspielerin Leslie Jones. Jones ersetzt im Remake des Films Ghostbusters neben drei weiteren Schauspielerinnen, die in der Originalfassung männlichen Geisterjäger. Dafür ist sie mit viel Hass überschüttet worden. Eine Filmkritik des konservativen Tech-Journalisten Yiannopoulos nahm viele seiner Follower nun zum Anlass, auch nochmal eine regelrechte Hasskampagne loszutreten. Das hat der dann nochmal befeuert auf Twitter. Und das Unternehmen will nun mit der lebenslangen Sperrung von Yiannopoulos zeigen, dass man in Zukunft konsequenter gegen Hassbotschaften vorgehen möchte.
Der ist Twitter nicht alleine. Vergangene Woche hatte das BKA wegen rechtsradikaler Hetze im Netz in 14 Bundesländern Wohnungen durchsucht. Gestern startete dann auch noch die Europaratkampagne No Hate Speech. Was kann die denn leisten?
Naja, sie will auch ein Zeichen setzen gegen Hass im Internet und sich, was wichtig ist, mit Opfern solidarisieren. Aber man will auch eine konkrete Anleitung bieten, wie sich User Hasskommentaren entgegenstellen können. Zum Beispiel durch Counter-Speech, also Gegenrede. Da werden Bausteine geliefert, die man nutzen kann. Oder es wird zum Beispiel auch erklärt, wie man Hasskommentare anzeigen kann, also vor den Richter bringen kann. Und der Hashtag dafür auf Twitter lautet No Hate Speech.
Wir machen noch weiter mit einem anderen Hashtag, unser Breitband-Meme der Woche. Das ist der Hashtag IS bekennt sich zu. Was ist da der Hintergrund?
Ja, zum Glück konnte dieser Hashtag in der vergangenen Nacht seine Karriere nicht fortsetzen. Er ist eine Reaktion der User darauf, dass eine Kommunikationsstrategie des sogenannten Islamischen Staats darin besteht, scheinbar willkürlich Anschläge oder Gewaltakte für sich zu reklamieren und auf diese Weise weiter für Terror zu sorgen. Nach dem Axt-Attentat von Würzburg am Montag war ja schnell wieder mal von einer vom IS gesteuerten Aktion die Rede, worauf User dann eben mit Humor reagierten und Tweets versandten wie IS bekennt sich zu LKW-Brand, Schokoladenmangel, zum Untergang der Titanic oder Till Schweiger als Tatortkommissar war als humorvolle Gegenreaktion gemeint. Kritiker finden das allerdings gar nicht so richtig lustig, weil sie sagen, die Botschaft der Hashtag-Aktion ist wohl falsch, zumal sich der IS-Hintergrund beim Würzburg-Attentat als tatsächlich auch real erwiesen hat.
Also diesmal nur ein halb lustiges Breitband-Meme. Vielen Dank, Vera Linz. Alle Links zu den Medien und Meinungen auf deutschlandradiokultur.de.
Besprechung.
Die Diskussion um die Maschinen- oder Robotersteuer ist wieder da, gab es schon oder gibt es schon seit den 80ern, beruht auf der an sich logischen und einfachen Tatsache, wenn immer mehr Maschinen die Arbeit von Menschen übernehmen, beispielsweise in den Fabriken, dann sollte man doch deren Arbeit besteuern und die der Menschen wiederum nicht. Das hat jetzt auch unter anderem der Vorstandschef der Deutschen Post wieder ins Spiel gebracht und findet das äußerst logisch. Natürlich muss jemand die Sozialsysteme mit Geld beliefern, wenn das durch die Lohnarbeit nicht mehr ausreicht. Darüber sprechen wir gleich mit der Informatikerin und Autorin Konstanze Kurz. Zuerst aber dachten wir, Moment mal, sind dann Roboter bzw. Maschinen irgendwann auf dem gleichen Level wie wir? In den Status einer elektrischen Person möchte zum Beispiel auch jetzt schon das Europäische Parlament die Maschinen erheben und sagt sogar, dann wären nämlich auch Sozialabgaben fällig. Was sagen dazu eigentlich die Maschinen, also die Drohnen und die Roboter der Zukunft?
Irgendwo in nicht allzu ferner Zukunft. Viele Jobs wurden von Robotern übernommen. Feierabende sind abgeschafft. Die Maschinen arbeiten rund um die Uhr. Auch hier in diesem riesigen Logistikzentrum, zwischen vielen hundert Meter langen Hochregalen und nicht weniger langen Fließbändern.
Oh, der Stress. 1000 menschliche Wohneinheiten auf meiner Tour heute schon.
Immerhin kommst du mal raus.
Ich bin hier festgeschraubt und packe Pakete. Pakete. Überall Pakete. Was ich sehe, sind Pakete.
Hoppla, das neue ultraleichte Synthetiköl für meine Rotoren bekommt mir anscheinend nicht so. Immerhin hat es Kokosaroma.
Dir scheint die Sonne echt nicht nur auf deine Solarzellen, sondern anscheinend auch aus deinem Carbon-Drohnen-Hintern raus. Ich erhalte null Pflege, kann froh sein, wenn ich ein paar Wasserspritzer abbekomme, wenn die Reinigungsrobos hier feucht durchwischen.
Dafür muss ich heute noch meine Steuererklärung machen, trotz meines Stresses. Und die bleibt dir immerhin erspart.
Steuererklärung? Welche Ehre, welche Anerkennung. Aber die ist ja nur euch elektronischen Personen vorbehalten, den Superrobotern, die komplexe Aufgaben erledigen. Superroboter. Pah, ich mache hier auch einen Superjob.
Du stapelst Dinge in Pakete.
Ich lege sie vorsichtig ab mit System.
Ja, aber ich fliege deine Pakete.
Fein säuberlich gepackten Pakete.
Deine fein säuberlich gepackten Pakete.
Und mit Seidenpapier ausgelegten.
Deine fein säuberlich verpackten und mit Seidenpapier ausgelegten Pakete fliege ich selbstständig und zielgenau zu den Menschen. In time. Und das bei dem Verkehr. Konkurrier du mal mit diesen nervigen Reisedrohnen um die Transport-Highways.
Highways, Freiheit.
Freiheit? Wenn du zwischen zwei Lufttransportern eingequetscht bist und unter dir nur noch eine Expressdrohne quengelt? Und dann bekomme ich nicht mal etwas Geld für diesen Stress.
Ich doch auch nicht.
Ja, aber ich bekomme nicht nur nichts. Ich muss für meine Arbeit sogar bezahlen. Stichwort Steuererklärung. Hier. Und das Ding kapiert kein Computer. Völlig unlogisch. Ich darf zum Beispiel nicht M für Maschine ankreuzen. M steht nämlich für Mensch.
Als ob die noch Steuern zahlen würden. Deren Arbeit haben wir doch zu 70% übernommen.
Deshalb werden ja auch auf unsere Arbeit Abgaben fällig, die Menschen ohne Gegenleistung ausgezahlt bekommen. Damit die sich weiter Sachen leisten können, die wir produzieren und liefern.
Und verpacken.
Die Menschen behaupten natürlich, dass sie jetzt andere, sinnvollere Aufgaben erledigen.
Köstlich. Aber trotzdem, eigentlich war doch angedacht, dass auf die Arbeit von allen Robotern eine Steuer fällig wird.
Das wurde in der technischen Steinzeit vorgeschlagen, also in den 2010er Jahren oder so. Da waren aber zum Beispiel die Maschinenbauer dagegen. Die meinten, so eine Steuer hemmt Innovationen. Aber als wir immer schlauer wurden und immer mehr konnten, da hat man sich dann zumindest darauf geeinigt, dass autonome Systeme zahlen müssen. Oder AS, wie das hier auf meiner Steuererklärung abgekürzt wird.
Ich fände es trotzdem fairer, wenn der finanzielle Gewinn ermittelt wird, der dank technischer Hilfsmittel erwirtschaftet wird. Aller technischer Hilfsmittel. Von mir aus auch die Software, die dafür sorgt, dass hier mal durchgelüftet wird. Und dieser Gewinn, der müsste dann versteuert werden.
Ach, auch ein alter Hut. Automatisierungsdividende haben sie diese Idee damals genannt. Da sollte auch die Zahl der weggefallenen Menschenarbeitsplätze mit eingepreist werden, konnte sich aber wohl nicht durchsetzen.
Verdammte Ungerechtigkeit!
So, jetzt aber genug geschwätzt. Ich muss mir gerade noch Steuertipps 2080 auf die Festplatte ziehen, sonst komme ich hier gar nicht weiter.
Du glückliche, glückliche, glückliche.
Eine Zukunftsvision war das gestrickt von Tim Wiese über das Leben einer Drohne und einem Packroboter. Steuererklärung möchte man natürlich gar niemandem zumuten, nicht mal Drohnen. Konstanze Kurz ist jetzt bei uns im Breitbandstudio. Schönen guten Tag.
Hallo.
Wir analysieren gleich zusammen die Forderung und den Stand der Dinge in Sachen Maschinen- bzw. Robotersteuer. Aber zunächst mal nach dem, was wir hier gehört haben. Klar ist offenbar, in der Zukunft werden natürlich auch Geräte unterschiedlich behandelt. Die Drohne, die darf eine Steuererklärung machen, ist total glücklich darüber, ist was Besseres als der Packroboter?
Also, dass es so kommt, dass man die Roboter oder Maschinen oder Software so unterschiedlich behandelt, glaube ich nicht. Ich glaube, die realistischen Methoden, wie man Daten erhebt und dann auch Steuern erhebt, werden wahrscheinlich anders aussehen.
Darüber sprechen wir gleich. Hier ist Breitband mit Slow Burn von Frau.
This night in my bed, I stay up counting to 2013. Spiders in the webs, they catch fireflies, slowly turns out their gleam. Spinning them, turning them round and round, on and on, clutching them, straining them without a doubt. Last night in my sleep, Bowie showed me a world he thought I would see, a world from a song that he carelessly sang to a crowd of fleas. Moving them, changing them round and round, on and on, chanting out, crooning out words that foresaw the nights lived in the slow burning arts. Dance in the dark, where their lives are being played by a Philistine government, where their minds are being this night in my bed, I stay up counting to 2018. Fireflies and webs, they still struggle and fight to revive their gleam. New gleams fly by, but then some dimmed away when the spiders kept spinning them, clutching and straining them on and on and on. Last night in my sleep, Bowie showed me a world he thought I would see, a world from a song I now carelessly sing to a crowd of bees.
Ein Song mit verschiedenen Tricks. Erst denkt man, er wäre schon vorbei, dann geht's nochmal los und dann ist es trotzdem irgendwann zu Ende. Slow Burn war das. Den Link zu dieser Musik finden Sie auch auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Und wir reden jetzt über die Roboter oder die Maschinensteuer. Eine alte Idee, die gerade neuen Schwung bekommt, weil nämlich zum Beispiel der Postchef Appel, jetzt habe ich seinen Vornamen vergessen, Frank Appel, sie zurück ins Gespräch beordert hat. Und bei uns ist Constanze Kurz, eben haben Sie sie schon kurz gehört, Sprecherin des Chaos Computer Clubs, Co-Autorin des Buches Arbeitsfrei, in dem es um die Automatisierung der Arbeit geht. Constanze, aktuell wurde also die Diskussion neu angestoßen. Könnte man denn sagen, dass Frank Appel sowas sagt, weil er sich wirklich um seine Mitarbeiter sorgt und deswegen diese Idee wieder ins Spiel gebracht hat, Maschinenarbeit soll besteuert werden, die von echten Menschen hingegen nicht?
Würde ich eher nicht vermuten. Die ganze Idee der Maschinensteuer hat ja damit zu tun, dass man personalintensive Unternehmen steuerlich vielleicht damit entlasten könnte. Er wird also eher sein Unternehmen mit einer hohen Anzahl von menschlichen Arbeitskräften im Blick haben. Möglicherweise springt er aber auch auf eine durchaus europäische Diskussion, die auch in anderen Ländern stattfindet, die teilweise sogar intensiver geführt wird als in Deutschland.
Was soll eigentlich genau besteuert werden? Also wir haben ja vorhin schon unsere Drohne und unseren Packroboter gehört. Die haben schon in ihrem Gespräch verstrickt so ein paar Ansätze gezeigt. Aber es läuft unter diesem Schlagwort Robotersteuer. Werden dann Maschinen besteuert, die herkömmliche Produktionsarbeit verrichten oder Algorithmen oder Expertensysteme oder was eigentlich genau?
Dazu gibt es natürlich verschiedene Vorschläge. Die ursprüngliche Maschinensteuer hatte natürlich wirklich Maschinen und Roboter im Blick, aber dieses Konzept ist natürlich erweitert worden auf Algorithmen, sodass man eben sagt, alles, was menschliche Arbeit ersetzt, soll anders besteuert werden. Und zwar will man zum Beispiel versuchen, den Gesamtoutput, also die Wertschöpfung eines Betriebes zu erfassen, die menschliche Arbeit und die computerisierte, sowohl von Robotern wie auch von Software, und darauf dann die Steuern erheben. Die Debatte ist alt, sie hat nur neuen Schwung bekommen, weil wir natürlich jetzt so unmittelbar die Veränderungen, die sich gerade ergeben in der ganzen Automatisierung und die auch sehr schnell passiert, weil die, glaube ich, in den politischen Raum jetzt wieder angekommen sind.
Diese Trennung dabei von verschiedenen Maschinen, das haben Sie vorhin schon eher ausgeschlossen, ne? Dass es dumme und schlaue elektronische oder elektrische Personen dann geben soll, die so ganz unterschiedlich angeguckt werden?
Also zumindest in akademischen Debatten, denn viele dieser Konzepte kommen ja auch aus der Wissenschaft, wird das nicht betrachtet. Man überlegt sich, glaube ich, eher grundsätzlich davon abzugehen, nur Menschen zu besteuern. Das wäre schon quasi eine Revolution. Und ist natürlich auch eine alte Forderung, die ganz klassische Umverteilung im Hinterkopf hat. Nämlich, dass man die Sozialsysteme dann, wenn sehr viel weniger Menschen arbeiten und sehr viel mehr Maschinen und Software, anders gestalten muss, anders umverteilen muss.
Das ist ein alter Hut. Gleichzeitig wäre das eine Revolution, wenn es passieren würde. Wo sind wir denn eigentlich in dieser Diskussion gerade? Also der Appel sagt jetzt gerade, fällt mir ein, möchte ich gerne. Ich glaube, es gab noch so eine österreichische Politikerstimme, der auch gerade wieder damit um die Ecke gekommen ist. Wer interessiert sich für dieses Thema wirklich und wie breit ist das schon gestreut?
Ja, es ist nicht irgendeine Stimme aus Österreich. Tatsächlich ist es der Bundeskanzler dort.
Oh, Entschuldigung.
Also die Sozialdemokraten, interessanterweise, die ja eigentlich auch für die Fragen der Arbeit zuständig sind, haben da eine intensive Debatte, ganz spannend eigentlich. In Frankreich gibt es eine ähnliche, die sich jetzt mit diesen großen Arbeitskämpfen damit verbindet. Und in Deutschland kommt noch der Aspekt hinzu und auch in der Schweiz, dass der Zusammenhang mit dem Grundeinkommen debattiert wird, nämlich dass man die Umverteilung so gestaltet, dass die Wertschöpfung, ja, die die Maschinen und die Algorithmen hervorbringen, eben auch anders verteilt wird im Sinne eines Grundeinkommens, dass man eben Teil der Gelder auszahlt an die Menschen. Und ich finde ganz spannend, dass Deutschland eigentlich hinterher ist mit der Diskussion, weil unsere Arbeitsministerin Andrea Nahles eigentlich diese ganze Idee so vom Tisch wischt, was ich sehr schade finde.
Nachträglich nochmal Entschuldigung an den österreichischen Bundeskanzler. Der ist mir tatsächlich durchgegangen, dass diese Stimme tatsächlich von ihm stammt. Aber bleiben wir doch nochmal, wofür dieses gewonnene Geld verwendet werden soll, in Sozialsysteme. Es soll dem Staat zugutekommen, es soll bedingungsloses Grundeinkommen in diesem Zusammenhang eine Option.
Also das ist sozusagen ja die Verteilungsvariante dieser Maschinensteuer oder Robotersteuer. Man könnte sich überlegen, ob man sozusagen einfach nur die Besteuerung ändert und die Sozialsysteme beibehält. Das ist aber relativ unwahrscheinlich in der fernen Zukunft, weil ja vergleichsweise wenig Menschen in sozusagen Lohn und Brot stehen werden. Der Anteil der wirklich Arbeitenden in der Bevölkerung wird ja drastisch abnehmen. Das ist mittlerweile auch gut untersucht. Und also könnte man sich überlegen, ob man so eine Art Grundeinkommen auszahlt und natürlich dabei auch die Arbeitszeiten von Menschen reduzieren würde. Eigentlich ja immer auch eine Forderung der Gewerkschaften. Und in den letzten Jahrhunderten ist ja auch die Arbeitszeit sehr stark zurückgegangen. Die Maschinensteuer ist übrigens auch so alt. Schon im 19. Jahrhundert und teilweise unter anderen Begriffen wurde das debattiert und immer auch mit der sozialen Frage.
Kritiker sagen, dass so eine Extrabesteuerung eher innovationsfeindlich sei. Was erwidert man genau solchen Argumenten?
Ja, das Argument ist natürlich erwartbar, denn natürlich diejenigen, die in Software, in Roboter, aber auch sozusagen in weniger Arbeit jedenfalls investieren, also die Ersetzungsprozesse durchführen, die möchten natürlich keine höhere Besteuerung. Und tatsächlich gibt es ja den Zusammenhang, dass die Unternehmen, die sehr stark auf Automatisierung setzen, in der Regel sehr innovativ sind. Ich halte halte dieses Argument aber für kurzsichtig. Es mag natürlich einen einzelnen Betrieb sehr viel mehr Steuern in Zukunft kosten, aber wir haben eine Automatisierungsdividende, die wird bisher einfach nicht besteuert, die verbleibt bei denen und auch langfristig, die investieren. Und ich denke, da sollten wir zumindest in unseren klassischen Umverteilungsgesellschaften anders denken. Da sollte man, glaube ich, nicht an den, sozusagen an diesen, ich nenne es jetzt mal neoliberalen Schranken hängen bleiben, sondern ein bisschen mehr auf das Große und Ganze schauen.
Wie weit oder wie schätzen Sie denn die Idee ein, die jetzt auch tatsächlich nochmal aktuell vom Europäischen Parlament kam, den Status der elektronischen Person so weit schon zu besprechen, dass es dann da auch darum geht, über Sozialabgaben zu sprechen? Also da gibt es ja das Gegenargument, sowas kann man in, weiß ich nicht, Jahrzehnten kann man mal darüber reden, das ist quasi so eine Zukunftsvision, aber das Europäische Parlament zumindest glaubt, da kann man schon mal auch darüber reden.
Also ich glaube, die Debatte zu führen, wie man juristisch sozusagen eine Person definiert, ist nicht verkehrt, aber wenn man jetzt unser Stück sozusagen am Anfang gehört hat, ist das natürlich eine sehr ferne Zukunft. Und natürlich sind Roboter und auch Software nicht in dieser Weise programmiert, dass sie eine Person darstellen sollen. Es stimmt natürlich tatsächlich, dass in der Zusammenarbeit mit Maschinen und Robotern viele Menschen so eine gewisse Wahrnehmung haben. Sie vergeben Namen für die Roboter, mit denen sie arbeiten. Aber ich glaube, die Debatte ist eher eine, die in weiterer Zukunft ist. Ich glaube auch nicht, dass das Ziel der Programmierung der Industrieroboter oder eben der Software in diese Richtung geht.
Aber ich meine, man beschimpft ja auch seinen Computer, ne? Also das mit diesen Personenidee ist natürlich Zukunftsmusik, aber gefühlt manchmal schon ganz nahe da. Was wäre denn abschließend gefragt Ihr Lieblingsmodell und wie nah steht es denn schon vor der Tür?
Also ich wäre sehr begeistert, wenn es bei uns eine bessere politische Debatte geben würde, die teilweise in anderen Ländern Europas schon also einfach intensiver geführt wird, wo man einfach mal die verschiedenen Ideen gegeneinander abwägt und dass die Sozialdemokraten hier auch in Deutschland darauf aufspringen. Ich hätte am liebsten eine Variante, die ein Grundeinkommen ausprobiert. Das wird ja wahrscheinlich in naher Zukunft in einem anderen Land auch geschehen. Ich glaube, dass es eine ganz neue Kreativität in Menschen hervorrufen kann, wenn sie die Form von Lohnarbeit, wie wir sie heute haben, vielleicht anders sehen.
Dankeschön an Constanze Kurz, Informatikerin, Autorin über die Roboter-Maschinensteuer. Und das war auch schon Breitband für heute im Deutschlandradio Kultur. Mein Name ist Christine Watti. Alles können Sie nachhören auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Ihnen einen schönen Samstag.
But leave civility. Ardor, we won't need these trees at such a time of crisis for efficiency or inexigency. We'll take all the space, we'll pull out the plug, and darkness will leftist hobbies cannot feed our hunger and stability, our state supremacy. Our day, we will need this light at such a time of crisis for sufficiency, for inexigency. We'll take all the space, we'll pull up the plug, and darkness will. Thank you.
just be as disgruntled as you like, but don't think that'll change a thing. We're in exigency. We'll pull out the plug, we'll set out four coins in darkness.